Rosin.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frosins, das Infomagazin von Radio Froh. Am Mikrofon ist Aylin Yilmaz. Heute erwartet sie einen Bericht über die Demonstration gegen den Burschenbundball, die vergangenen Samstag stattgefunden hat. Außerdem hören Sie Möglichkeiten, wie mit belasteten Straßennamen in Wels umgegangen werden könnte. Und am Ende erwartet Sie noch ein Veranstaltungstipp vom Verein Arco Baleno.
Frosin.
Das Infomagazin auf Radio Froh. Auf 105,0 MHz.
Unser Protest richtet sich aber nicht gegen irgendeinen x-beliebigen Ball. In den Sälen des Linzer Palais schwingen an diesem heutigen Abend Rechtsextremisten, Deutschnationale und alle möglichen Vertreter der extremen Rechten das Tanzbein. Der Burschenbundball dient ihnen als Vernetzungstreffen mit dem politischen und wirtschaftlichen Establishment.
Am 4. Februar fand in Linz eine Demonstration gegen den Burschenbundball statt. Organisiert wurde sie vom Bündnis Linz gegen Rechts. Teilgenommen haben laut dem Bündnis 1200 Personen. Die polizeiliche Einsatzleitung sprach von 650. Anwesende und RednerInnen haben Landeshauptmann Thomas Stelzer kritisiert, dafür, dass er den Ehrenschutz für den Burschenbundball übernommen hat. Es waren auch verschiedene Gruppierungen anwesend, um ein Zeichen zu setzen. Wie die Omas gegen Rechts. Die Landessprecherin der Omas gegen Rechts Oberösterreich, Helene Kaltenböck, erklärt, warum sie an der Demo teilgenommen haben.
Naja, unser Name ist ja schon Programm, Omas gegen Rechts. Und wir sind eigentlich von Beginn an, marschieren wir mit dem Bündnis Linz gegen Rechts gegen diesen Burschenbundball. Und zwar aus dem Grund, weil dort prominente Personen wie der Landeshauptmann Stelzer diesen Burschen die Ehre geben. Und wir wissen, wie die politisch ticken. Und wir haben uns ja gegründet 2017, als die FPÖ in die Regierung gekommen ist. Und das passt uns nicht. Das ist eine demokratiefeindliche Partei, die es nicht gut mit den Menschen meint. Und immer, wenn wir die Möglichkeit haben, wo mitzumachen, wo es gegen diese rechte Strömung geht, dann sind wir dabei.
Glauben Sie, dass der Burschenbundball in Zukunft einmal verboten sein könnte?
Also gegen Verbieten sind wir. Wir sind in einer freien Gesellschaft, aber man kann natürlich schon Signale setzen, indem man sagt, das Vereinshaus ist eine öffentliche Einrichtung, dort nicht. Oder wir geben ihnen nicht die Ehre, so wie es der Landeshauptmann macht, und besuchen noch den Ball und machen den Ehrenschutz. Also das kann man unterbinden, aber verbieten, nein.
Und was möchten Sie Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer sozusagen mitgeben oder was sagen die Omas gegen Rechts, dass er den Ehrenschutz übernimmt?
Ja, Herr Landeshauptmann Stelzer, uns gefällt es überhaupt nicht, dass Sie da den Ehrenschutz geben. Sie bitten, Sie machen dadurch die FPÖ zu einer anerkannten Partei und bieten ihnen eine Bühne, die ihnen nicht zusteht. Bitte unterlassen Sie das in Zukunft und am besten beenden Sie die Koalition mit der FPÖ in Oberösterreich.
Wie realistisch ist das, dass diese Koalition es in Zukunft nicht mehr geben wird?
Ja, das ist fraglich. Ich bin eher skeptisch, weil einfach es gibt genug Wählerinnen und Wähler. Und für einen Landeshauptmann ist die FPÖ ein willfähriger Partner, die alles abnicken und er macht es halt leicht. Ne? Und solange wir einen Landeshauptmann Stelzer haben und die ÖVP so stark ist, bin ich skeptisch. Aber wir wollen ein starkes Gegengewicht sein, immer, solange das ist. Und das wird wahrscheinlich immer dauern.
Wie kann man ein Gegengewicht sein gegen rechts?
Indem man hinschaut und nicht wegschaut und indem man aufzeigt und sagt, nein, so wollen wir das nicht. Jetzt zum Beispiel in Wien mit dieser Schulklasse, wo der Waldhäusl so diesen unnötigen Saga gemacht hat. Also da ist jetzt eine große Bewegung in Österreich, die sagen, so wollen wir das nicht. Und es wird immer rechte Strömung geben Und es wird immer ein Gegengewicht geben. Das ist auch historisch, kann man das belegen.
Sabrina Einheller und Eva Reiter, die Pressesprecherinnen von Linz gegen Rechts, haben vor Beginn der Demo erzählt, dass es im Vorfeld zu kleineren Akten von Vandalismus gekommen ist.
Habt ihr schon irgendwelche eher negativen Reaktionen auf die Demo im Vorfeld mitbekommen?
Es sind ein paar Plakate beschmiert worden von uns, die wir auch, oder gestohlen, genau, die wir aufgestellt haben auf öffentlichen Grund. Sie sind trotzdem beschmiert worden. Da haben wir halt dann einfach Plakate drüber gepickt und ja.
Genau, und allgemein heißt es halt jedes Jahr immer von den Rechten, wir wären so ein gewaltbereiter Haufen oder so. So werden oft solche linken Demos da gestellt, aber quasi die üblichen Diffamierungen, die man macht über Social Media oder wie auch immer, haben uns schon erreicht, aber nichts Außergewöhnliches.
Und glaubt ihr, dass auch so die Bevölkerung jetzt eher positiv gestimmt ist der Demo gegenüber oder sind dann kommen dann eher Stimmen wie, ah, jetzt fährt die Straßenbahn nicht, jetzt bin ich Samstagabend irgendwie eingeschränkt.
Ich glaube, dass sie das teilt in der Gesellschaft, wie halt bei allen Demonstrationen, weil es gibt halt natürlich einen negativen Punkt, dass die Straßenbahn nicht fährt. Das ist halt bei jeder Demo so, aber es gibt halt 50-50. Ich meine, in Linz ist eh alles ziemlich zentral, das heißt, man kommt auch schnell woanders hin, Busse fahren trotzdem.
Und können Sie jetzt kurz zusammenfassen, warum die Demo heute stattfindet? Was sind die Anliegen?
Unsere Anliegen sind allgemein, dass so rechtsextreme Organisationen in der Gesellschaft nicht so viel Raum zugestanden werden soll. Und dass es dann schon gar nicht okay ist, dass wenn es so etwas wie einen Burschenbund bei gibt, wo sie so viele Rechtsextreme treffen und vernetzen, da dann auch ÖVP-Landeshauptmann den Ehrenschutz übernimmt und damit zur Verharmlosung beiträgt. Und wir wollen das aufzeigen, dass wir für ein weltoffeneres, demokratisches Oberösterreich sind und darum sind wir heute wieder auf der Straße.
Und man muss ja auch sagen, wir haben schon einiges erreicht, weil zum Beispiel der Rektor der JKU übernimmt keinen Ehrenschutz mehr. Daran könnte man sich mal ein Beispiel nehmen. Und außerdem bekommen die Burschenschaften seit 2022 keine Subventionen des Landes mehr.
Auch die Gruppe Do-It-Yourself Frauentag Linz war anwesend. Ich habe mit Margarita Matzer gesprochen über die Gründe, warum sie an der Demo teilnehmen. Und sie hat mir schon Details über die Demonstration am 8. März verraten.
Als feministisches Bündnis ist es uns ein Anliegen, dass wir auch antifaschistisch sind. In einer faschistischen Welt kann man nicht feministisch sein, weil wir sind für die Gleichberechtigung aller Menschen und gegen jegliche Diskriminierung. Und deswegen ist uns auch wichtig, dass wir hier sind und vor allem, weil wir auch Kämpfe verbinden sollen, weil gemeinsam können wir mehr schaffen.
Was erhoffst du dir heute von der Demo?
Ein Zeichen zu setzen, dass es nicht sein kann, dass Burschenschaften, Rechtsextreme immer noch einen Raum bekommen und auch von der Politik unterstützt werden und da jetzt auch Geld rausgegeben wird, damit sie die ganze Zeit geschützt sind. Das kann es einfach nicht sein.
Was erwartest du dir, also wie viele Leute das kommen werden und dass auch die Leute euch unterstützen werden, die einfach am Rand dastehen, an der Straße, auf der Landstraße? Glaubst du, werdet ihr Unterstützung erfahren oder wird die Demo positiv aufgefasst werden?
Ich hoffe es. Ich bin jetzt keine Organisatorin, dass ich genau sagen kann, wie viele Leute kommen. Ich hoffe, es sind mehr als letztes Mal und da waren es, also vor Corona war das letzte Mal, da waren es 600, soweit ich informiert bin. Aber ich kann mich auch täuschen, das sagt mir nur meine Erinnerung. Und ich hoffe, es werden mehr. Und ja, wenn wir die Leute auch zeigen können, warum wir hier sind und auf allem darauf aufmerksam machen, sehe ich es auf jeden Fall positiv.
Kannst du schon ein bisschen was zum 8. März teasern, was da geplant sein wird?
Oh ja, sehr gerne. Am 8. März werden wir auf jeden Fall wieder auf die Straße gehen. Es wird wieder um 16.30 Uhr vom Musiktheater losgehen und diesmal gehen wir bis zum Hauptplatz. Wir haben auch vorher schon einige Aktionen. Wir haben am 10. Februar zum Beispiel eine Kundgebung, wo es wieder um die Rechte von der LGBTQI+-Szene geht. Dann haben wir am 14. Februar den Equal Pay Day, da haben wir auch eine Aktion. Das muss ich mich korrigieren. In der Woche vom 14. Februar wird der Equal Pay Day sein. Wir wissen noch nicht genau wann, aber in dieser Woche machen wir das und wir machen es am 14. Februar. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Vorbereitung, haben schon Kampagnen, haben schon Schwerpunkte, wir haben auch schon Flyer und es geht los und wir freuen uns auf den 8. März.
Am Beginn der Demonstration wurden verschiedene Reden gehalten. Von Personen, die Teil des Bündnisses Linz gegen Rechts sind. Sie hören jetzt Ausschnitte davon.
Jetzt stellt sich die Frage, warum geht man überhaupt demonstrieren? Und auch jetzt im Vorfeld ist wieder gefragt worden, warum gehst denn du da überhaupt mit? Das Demonstrieren, das bringt ja eh nichts. Und dann denken wir zurück. Und gerade weil ich da auch sehe, Omas gegen rechts, wenn ich zurückdenke in Österreich, das Frauenwahlrecht ist nicht vom Himmel gefallen. Es gibt weltweit nach wie vor Länder, wo sie die Frauen demonstrieren gehen und sich dafür einsetzen, dass sie überhaupt wählen gehen dürfen. Und auch wenn ich nur weiter zurückdenke, Ausruf von der Ersten Republik, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist erkämpft worden. Und wir müssen genau bei solchen Beispielen anknüpfen und vielleicht auch jetzt wieder weiter in die aktuelle Zeit zurückdenken, das Ibiza-Video. Wie das Ibiza-Video aufgetaucht ist, wie war denn das? Ist da einfach so einmal gesagt worden, ja, der Herr Strache, der muss weg? Oder waren da tausende Leute am Heldenplatz und haben sich dafür eingesetzt, dass der Herr Strache nicht mehr in der Politik ist? Ja! Leute, in Österreich hat so eine Politik nichts zu suchen. Und auch das, wie wir es gerade gesehen haben, in Niederösterreich, das hat keinen Platz. Und so ein Vernetzungstreffen braucht man eh den Lenz. Weg damit! Und es geht genau darum, wenn man sieht, wie viele Leute da sind, dass wir ein Zeichen setzen gegen die Burschis für ein Miteinander, für Frieden, für Demokratie und für Freiheit in unserem Land. Und Leute, seien wir laut, seien wir gemeinsam stark und sagen wir einer, warum wir das machen. Und hoffentlich geht es zurück in Richtung Corona-Pandemie, wo der Burschenbundball nicht stattgefunden hat, weil das war definitiv was Positives von der Zeit.
Der Rechtsextremismus, eine Ideologie, die nicht nur, wie meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits erwähnt haben, demokratiegefährdend und zutiefst rassistisch sind. Rechtsextremismus gefährdet insbesondere auch die Rechte der Frauen. Alleine der Name Burschenbundball verrät schon vieles über das Fraubild derjenigen, die heute im Linzer Palais tanzen, sich treffen und vernetzen. Burschenschaften sind reine Männervereine. Frauen ist die Mitgliedschaft nicht möglich. Während die Männer heute politische Gespräche führen, sollen die Frauen beim Ball hübsch aussehen und der Unterhaltung dienen. Gerne argumentieren Burschenschaften damit, dass das ja nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun hat und Frauen kommt in rechtsextremen Kreisen durchaus eine wichtige Rolle zu. Sie sollen ein traditionelles Rollenbild propagieren. Traditionell im Sinne von rückständig. Die Rechten wünschen sich eine Zeit zurück, in der Frauen Haus- und Ehefrauen waren und ihre Aufgabe einzig die Versorgung ihrer Ehemänner und die Erziehung der Kinder war. Sie sehnen sich nach einer Zeit, in der der Mann Familienoberhaupt war und Frauen für jegliche Entscheidung die Bestätigung eines männlichen Familienmitglieds brauchten, sei es in Ausbildungs- oder in der Berufswahl. Diese Vorstellung einer sogenannten natürlichen Ordnung, in der Männer über den Frauen stehen und in der die einzig wichtige Aufgabe einer Frau die Mutterrolle ist, wirkt sich dementsprechend auch auf Themen wie Schwangerschaftsabbruch, Verhütung, gleichgeschlechtliche Beziehungen oder auch generell die Rechte der Frauen aus. Rechte wollen keine selbstbestimmten Frauen, sie wollen Frauen kontrollieren und Macht ausüben. Das ist auch der Grund dafür, warum es sich immer katastrophal auf das Recht auf körperliche Selbstbestimmung auswirkt, wenn Rechte an die Macht kommen. In Polen sind seit 2020 Abtreibungen praktisch unmöglich. Seither sind Dutzende Frauen, denen die Abtreibung verweigert wurde, gestorben. Und auch in den USA hat der Supreme Court letztes Jahr das Recht auf Schwangerschaftsabbruch gekippt, nachdem Trump in seiner Amtszeit mehrere rechtsextreme Richterinnen und Richter berufen hat und so diese Entscheidung erst möglich machte. Rechten geht es dabei nicht um den Schutz des ungeborenen Lebens oder gar um den Schutz der Frauen. Es geht ihnen darum, Frauen klein zu halten und Kontrolle über sie zu behalten. Gedanken über den vermeintlichen Schutz von Frauen, insbesondere der heimischen Frauen, machen sich Rechte sowieso nur dann, wenn es darum geht, rassistische Narrative zu entwickeln, Feindbilder und Emotionen zu schüren. Plötzlich müssen Frauen von der Gefahr von außen beschützt werden, als ob Gewalt gegen Frauen nur ein importiertes und kein generelles Problem wäre. Wenn es dann wieder um Selbstbestimmung und körperliche Entscheidungsfreiheit geht, ist dieser Gedanke von Schutz und Freiheit aber auch schnell wieder vergessen. Die Corona-Pandemie hat uns unter anderem gezeigt, wie schnell Frauen in Zeiten von Krisen wieder in traditionelle Rollenbilder gedrängt werden. Gerade in einer Zeit, wo wir als Gesellschaft mit Mehrfachkrisen konfrontiert sind, und in den nächsten Jahren nur noch stärker davon betroffen sein werden, muss uns klar sein, dass Krisen ein besonders guter Nährboden für autoritäre und rechtsextreme Strömungen sind, die patriarchale Strukturen mitbegünstigen. Die Rechte, die Frauen heute haben, sind die Errungenschaften harter feministischer Kämpfe und sie sind konstanten Angriffen ausgesetzt. Angesichts des Erstarkens der Rechten gilt es auch, bestehende Rechte zu verteidigen und für eine gleichberechtigte Gesellschaft und eine echte Befreiung der Frauen zu kämpfen. Sagen wir hier und heute ganz klar, keinen Platz für Rechtsextremismus und keinen Platz für Angriffe auf Frauenrechte.
Nach den Reden hat sich die Demonstration in Bewegung gesetzt. Über die Nibelungenbrücke bis zum Taubenmarkt. Dort wurde abermals Thomas Stelzer und die oberösterreichische ÖVP und ihr Umgang mit Rechtsextremen kritisiert.
Es ist so schön, euch alle wiederzusehen. Es ist so schön, dass nach der Corona-Pause sich wieder viele versammeln, um sich für ein offenes, ein demokratisches Oberösterreich einzusetzen. Gerade jetzt, wo FPÖler wieder so viel rassistische Scheiße verbreiten. Wir stehen da ganz in der Nähe vom Landhaus und wir stehen da nicht ohne Grund, sondern weil am Burschenbundball leider auch viele Mitglieder von unserer Landesregierung ihr Tanzbein schwingen werden. Die de facto FPÖ-Burschenschaft Arminia Czernowitz lädt zum Burschenbundball. Und ganz viel, das haben wir ganz viele Journalistinnen und Journalisten die letzten Wochen gefragt, wundern Sie, warum das ein Problem ist und dass es ja nur ein Ball ist. Aber Burschenschaften sind nicht nur ein Sammelsurium altmodischer Männer, die an alten Traditionen hängen. Sonst könnte man sie ja gar nicht von der ÖVP unterscheiden. Und die Burschenschaft Arminia Czernowitz ist nicht nur ein Verein für irgendwelche verwirrten Rechte, sondern eine rechtsextreme Vereinigung. Beispielsweise führt die Burschenschaft Arminia Czernowitz nur immer an Aria-Paragraphen. Und alleine, dass sie dieses Wort verwenden, sagt schon ganz viel über ihr Weltbild aus. Außerdem haben sie in der Vergangenheit eine Veranstaltung mit NS-Plakaten beworben und bekennen sie zu Großdeutschland. Wenn man also ein bisschen hinter diese vermeintliche, harmlose Fassade der Burschenschaften schaut, dann erkennt man ganz schnell, dass eine zutiefst rassistische Ideologie dahinter steckt. Leider sieht unser Landeshauptmann Thomas Stelzer das weniger problematisch. Der distanziert sich nicht von Burschenschaften. Er verurteilt auch nicht den Ball. Nein, ganz im Gegenteil, er übernimmt sogar den Ehrenschutz für diesen Ball. Wenn man für so eine Veranstaltung den Ehrenschutz übernimmt, dann heißt es, dass man seinen persönlichen Namen hergibt, um eine Veranstaltung zu würdigen und um jene, die es organisieren, unterstützt. Am Burschenbundball tun sie zum Beispiel gerade irgendwelche Vertreter von rechtsextremen Medien, die gezielt Falschinformationen verbreiten und Neonazis zusammen. Es ist im Endeffekt ein großes Vernetzungstreffen, um die extreme Rechte in Österreich zu stärken und weiter Hass und Hetze zu schüren. Thomas Stelzer, unser Landeshauptmann, tanzt also als Komplize der Burschenschaften auf ihren Ball. Anstatt die extreme Rechte zu bekämpfen und die Demokratie in Oberösterreich zu schützen, macht er sie zum Handlanger und trägt zur Verharmlosung bei. Oberösterreich hat viele Traditionen und eine dieser Traditionen ist leider auch, dass Oberösterreich schon immer ein Treffpunkt für viele Rechtsextreme und Rechtskonservative ist. Aber nicht nur Oberösterreich als Bundesland hat viele Traditionen, sondern auch die ÖVP. Und die historische Tradition der ÖVP ist es, sie mit Rechtsextremen anzubahnen, mit ihnen zu regieren und ihnen die Stange zu halten. Und dann sieht er noch so, als wäre nur die FPÖ arg und sie als ÖVP völlig harmlos. Rechtsextremes Gedankengut ist inmitten unserer Gesellschaft angekommen. Und Personen wie unser Landeshauptmann ermöglichen genau das. In den letzten Jahren ist der Burschenbundball immer mehr in die öffentliche Kritik gekommen. Doch er scheint es nicht weiter zu kümmern. Deshalb richten wir uns jetzt direkt an den Landeshauptmann Thomas Stelzer. Lieber Landeshauptmann, hören Sie auf, den Ehrenschutz für den Burschenbundball zu übernehmen. Nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung als Landeshauptmanns eines Bundeslandes mit den meisten rechtsextremen Straftaten wahr und grenzen Sie sich von den äußerst Rechten ab. Hört Sie ganz einfach auf, Ihr Tanzbein mit Nazis zu schwingen.
Das Ende der Demonstration war der Martin-Luther-Platz. Die Polizei hat dort eine Sperrzone errichtet und man hat die Landstraße nicht weiter passieren können. Diese Zone hat den Auftrag gehabt, BallbesucherInnen von Demonstrierenden zu trennen. Um sich dennoch Gehör bei den Ballgästen zu verschaffen, hat es noch Abschlussreden gegeben und die Linzer Band Bucaneros haben ArbeiterInnenlieder auf einer Bühne gespielt. Das war meine Berichterstattung von der Demonstration gegen den Burschenbundball, die am 4. Februar stattgefunden hat.
Frisch und munter,
aktuell und informativ, objektiv, subjektiv, alternativ.
Und überhaupt. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Alle weiteren Informationen unter
www.froh.at.
Wie kann es sein, dass in Oberösterreich Straßen nach Menschen mit NS-Vergangenheit benannt worden sind? Nach dem überzeugten Antisemiten Hans Pfitzner etwa. Nach Ferdinand Porsche, der eine zentrale Funktion in der NS-Kriegswirtschaft eingenommen hat. Oder nach dem NS-Propagandisten Franz Resel, der als Unterhaltungskünstler auch nach dem Zweiten Weltkrieg Karriere gemacht hat. In Linz sollen diese Straßen in den kommenden Monaten umbenannt werden. In Wels wird derzeit geprüft, wie mit der Franz-Resel-Straße umgegangen werden soll. Frosin-Redakteurin Marina Wetzelmeier geht in folgenden Beitrag auf die historische Spurensuche. Sie spricht mit TeilnehmerInnen eines Schulprojekts und mit dem Vorsitzenden der Welser Initiative gegen Faschismus, Werner Retzel.
Haben Sie schon einmal von Franz Resel oder der Franz-Resel-Straße gehört?
Ja, dank der Pressearbeit oder sagen wir mal der Aufklärungsarbeit, die die Welser Initiative geleistet hat, wurde die Thematik in die Medien gebracht. Es wurde darauf hingewiesen, dass er ein oberösterreichischer Humorist mit schweren antisemitischen Ausschlägen war.
Hans Resel war meines Wissens auch schon illegaler Nationalsozialist und dementsprechend, also die Illegalen waren ja besonders respektiert innerhalb der NSDAP. Viele sind ja dann aus Opportunismus nach 38 dazugegangen. Aber die Illegalen waren natürlich was Besonderes und dementsprechend geachtet.
Wie ist es möglich, dass Menschen wie Franz Resel nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Karriere machen konnten und sogar mit Straßennamen geehrt wurden?
Diese Frage haben sich SchülerInnen der 7. Klassen des Bundesrealgymnasiums Wels Wallerer Straße gestellt. Sie haben eben Ausschnitte aus einer Multimedia-Präsentation der SchülerInnen gehört. Im Rahmen eines Schulprojekts haben sie sich näher mit der Franz-Resel-Straße in Wels befasst. Franz Resel war ein Nationalsozialist der ersten Stunde. Als NS-Propagandist verbreitete er über Rundfunk und Printmedien einen radikalen Antisemitismus. Auf dem Straßenschild der Franz-Resel-Straße in Wels gibt es darüber keine Informationen. Er wird lediglich als Linzer Mundartdichter und Humorist bezeichnet. In Linz hat der Stadtsenat noch im Dezember 2022 beschlossen, den Reselweg umzubenennen. Ebenso drei weitere Straßen: den Porscheweg, die Gföllner Straße und die Pfitzner Straße. Der Beschluss ist auf Empfehlung einer Historikerkommission erfolgt, die in Linz Straßennamen auf ihre historische Belastung untersucht hat. 64 Straßen sind dabei identifiziert worden. Die genannten vier Namen gelten als besonders gravierend. Das Linzer Stadtarchiv arbeitet derzeit Vorschläge für die Neubenennungen aus. Zurück nach Wels. Dort prüft das Stadtarchiv derzeit noch, ob und wie im Fall der Franz-Resel-Straße gehandelt werden sollte. Die SchülerInnen des Wallerer Gymnasiums haben in der Zwischenzeit selbst recherchiert. Das Ergebnis haben sie in Form einer Multimedia-Präsentation bei einem Wettbewerb der Deutschen Bundeszentrale für politische Bildung eingereicht. Betreut hat sie dabei Johannes Müller, Lehrer für Geschichte und politische Bildung. Ich habe die Schülerinnen und Schüler in der Klasse besucht und gefragt, was ihre Erkenntnisse aus den Recherchen und aus ihrem Projekt sind.
Wie seid ihr überhaupt auf das Thema gestoßen? Also wir haben uns als WPG dazu entschieden, dass wir beim BPB-Wettbewerb mitmachen. Das ist die Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland. Und das ist ein Wettbewerb, der geht im ganzen deutschsprachigen Gebiet. Und dort haben wir uns die verschiedenen Themen angeschaut und beschlossen, dass wir uns am ehesten für den Straßennamen-Schwerpunkt interessieren.
Hast du früher schon mit Straßennamen beschäftigt oder dir die Frage gestellt, was die Namen dabei überhaupt bedeuten?
Also früher habe ich mich nicht wirklich damit befasst und natürlich sind da die Zusatztafeln aufgefallen, aber so generell habe ich nie hinterfragt, warum die Straßen so genannt wurde, beziehungsweise wer der Namensgeber der Straßen war.
Wie habt ihr euch denn dem Thema angenähert? Wie seid ihr da vorgegangen beim Recherchieren?
Also wir haben erst einmal angefangen mit Internetrecherchen und haben dann auch angefangen, dass wir potenzielle Quellen anschreiben, wie zum Beispiel das Stadtarchiv. Und da haben wir dann beispielsweise Zeitungsartikel bekommen, aus denen wir dann den Großteil unserer Informationen bezogen haben.
Also wir haben die lokalen Medien halt zu einem Interview herangebeten und die lokalen Politiker, die Stadträte der Stadt Wels.
Geantwortet haben uns dann aber nur zwei Politiker.
Wie leicht oder wie schwierig ist es denn, über die Biografien dieser Personen etwas herauszufinden?
Es ist durchaus sehr schwer, weil interessanterweise jetzt internetmäßig nicht sehr viel vorhanden ist. Und wir haben dann aktiv bei den umliegenden Archiven nachfragen müssen, ob die jetzt was zur Verfügung hätten, das wir benutzen dürfen. Und da ist es dann leichter gegangen, weil wir haben dann Skripten gekriegt, wo wir unsere Informationen draus ziehen haben können. Und das heißt, wenn man da wirklich was will, dann muss man fast aktiv schauen, wo es die Informationen gibt.
Was habt ihr aus den Informationen dann gemacht?
Wir haben die Informationen dann in unserer PowerPoint-Präsentation eingearbeitet und haben nun natürlich weiter uns informiert und haben versucht, so gut wie möglich uns zu informieren und dass wir dann die Fragen, die wir an die Politiker gerichtet haben, optimieren und dass wir halt dann gute Antworten bekommen.
Was wolltet ihr denn von den Politikern wissen?
Wir haben da mehrere Fragen gehabt, zum Beispiel die Einstiegsfrage, ob sie schon mal vom Franz Riesel, das war die Straße, auf die wir uns fokussiert haben, ob sie schon mal was vom Franz Riesel gehört haben. Uns hat interessiert, ob sie bereit wären, zum Beispiel eine Straßenumbenennung zu unterstützen und inwiefern das möglich ist, also welche Schritte da zum Beispiel nötig sind.
Die Erkenntnisse davon waren, dass die meisten Politiker nicht wirklich gewusst haben, wie das funktioniert, weil das nicht in ihrem Aufgabenbereich liegt. Und sie haben halt gesagt, das ist im Aufgabenbereich vom Bürgermeister. Und weil wir keine Rückmeldung vom Bürgermeister gekriegt haben, haben wir den leider nicht fragen können dazu.
Warum habt ihr euch auf Franz Riesel konzentriert?
Weil Franz Riesel generell als einer der schlimmsten Nationalsozialisten war, die in unserem Spektrum waren, das heißt in Wels, die Straßennamen aufgefallen ist. Und da war halt, wie gesagt, der Franz Riesel einer der schlimmsten Nationalsozialisten. Wir haben einen Max Mell und einen Richard Billinger zur Auswahl gehabt, wir haben sie dann auf den Riesel beschränkt und haben halt dann zu ihm halt auch die Nachforschungen angestellt.
Ihr habt ja dann auch versucht, andere Leute zu befragen, was die eigentlich wissen über Franz Riesel. Wie erfolgreich waren da eure Umfragen?
Also die meisten Leute bei uns in der Stadt, die wissen leider nicht recht viel über einen Franz Riesel und sie möchten auch nichts dagegen tun. Straßennamen ändern oder Zusatztafel war ihnen eigentlich sehr egal, weil sie halt kein Vorwissen zu der Person haben und schlecht informiert waren. Und ich glaube, das liegt einfach auch schon zu lang zurück, dass die meisten einfach davon nichts mehr wissen.
Das ist ein gutes Stichwort, weil die Zeit liegt schon sehr weit zurück und auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden ja immer weniger. Warum ist jetzt für euch das wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt?
Ja, dieses Wissen sollte definitiv nicht aussterben. Und die Zeitzeugen, die werden immer weniger, weil sie alle schon sehr alt werden. Und mit denen würde, wenn man es nicht weitergibt, dieses Wissen auch verloren gehen. Und deswegen finden wir, dass es wichtig ist, das weiterzugeben an die neueren Generationen und dass man das ein bisschen verbreitet wieder.
Die SchülerInnen betonen, wie wichtig es ihnen ist, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät und dass das Wissen darüber weitergegeben wird. Gerade weil es immer weniger ZeitzeugInnen gibt, die davon erzählen können. Welche Aufgabe hat dabei die Schule? Wie kann Zeitgeschichte weiterhin interessant vermittelt werden? Geschichtelehrer Johannes Müller dazu.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist hier der praktische Bezug. Zum einen, dass man direkt vor der eigenen Haustüre sozusagen kehrt und man schaut, wie geht man mit dem Thema um in unmittelbarer Nähe der eigenen Umwelt. Das Zweite ist dann, dass man selber aktiv dann nachforscht. Und je mehr Wissen dann da ist, umso interessanter wird es, umso mehr geht man in die Tiefe und man kann praktisch direkt sehr konkret und praktisch sich mit dieser Zeit auch befassen.
Die Recherchen der SchülerInnen haben gezeigt, dass es noch viel in Bezug auf die NS-Zeit aufzuarbeiten gäbe. Warum kommt in Österreich die kritische Betrachtung der Vergangenheit erst so spät?
Ich denke, dass es jetzt vielleicht auch der Abstand ist zu der Zeit, sozusagen die Enkel-Großeltern-Generation, die vielleicht eher mit dem umgehen kann, als vielleicht dann die Menschen, die noch sehr direkt betroffen waren nach dem Krieg, als man wieder zur Tagesordnung übergegangen ist, den Mantel des Schweigens drüber gelegt hat, die Menschen sehr stark betroffen waren noch wahrscheinlich und man ein bisschen halt sich dieser furchtbaren, schlimmen Geschichte einfach mal durch Schweigen entziehen wollte. Und jetzt, denke ich mal, ist jetzt genug Zeit vergangen, damit man das auch nicht nur emotional, sondern wissenschaftlich an das herangeht, um sich mit dem auseinanderzusetzen und aufzuzeigen, was da Schlimmes passiert ist, ohne dass man jetzt vielleicht auch direkt jetzt da große Konflikte eingeht, innerhalb der Familie und so weiter.
Jetzt ist es in Linz ja so, dass den Beschluss gegeben hat, dass Straßennamen umbenannt werden. Belastete Straßennamen, die von der Historikerkommission identifiziert worden sind. In Wels ist das Stadtarchiv noch dabei zu prüfen. Was ist denn euer Vorschlag oder eure Idee? Seid ihr dafür, dass man umbenennt? Seid ihr für Zusatztafeln? Auf welche Schlüsse seid ihr gekommen?
Also wir sind jetzt einstimmig der Meinung, dass eine Zusatztafel die beste Lösung wäre. Bei einer Umbenennung würde der Name verloren gehen und mit dem Namen auch die Geschichte dazu. Und so würde eben quasi das Wissen auch wieder verloren gehen, das eben so wichtig ist weiterzugeben. Und durch eine Zusatztafel kann man quasi ein Mahnmal errichten und darüber aufklären, warum der Name dort steht und auch warum das kritisch zu betrachten ist, dass der Name da steht.
Die SiebtklässlerInnen des BAG Wallerer Straße plädieren also für eine Zusatztafel. Und sie haben auch einen konkreten Vorschlag was darauf zu lesen sein sollte. Nämlich Franz Resel, 1883 bis 1954, ab 1933 illegales Mitglied der NSDAP, seit 1938 wichtiger Funktionsträger der Nationalsozialisten, verbreitete Judenhass in Printmedien und Rundfunk. Die Welser Initiative gegen Faschismus hat im Vorjahr das Thema Franz-Resel-Straße in die Öffentlichkeit gebracht. Sie spricht sich für eine Umbenennung der Straße aus und schlägt vor, sie nach dem jüngsten NS-Opfer in Wels zu benennen, nach Elfriede Grünberg. Der Vorsitzende der Welser Initiative gegen Faschismus, Werner Retzel, spricht im Interview über den Umgang mit braunen Flecken in Wels.
Mittlerweile ist es ja schon fast ein Jahr her, dass ihr als Wels Initiative gegen Faschismus das Thema Straßennamen in die Öffentlichkeit gebracht habt, speziell eben in Bezug auf die Franz-Resel-Straße in Wels. Und in Linz hat es ja dazu auch Untersuchungen gegeben und Empfehlungen der Historikerkommission. Und da wird jetzt unter anderem der Reselweg umbenannt. In Wels gibt es ja darüber noch keine Entscheidung. Da gibt es ja noch derzeit eine Untersuchung durchs Stadtarchiv. Kannst du da kurz ein bisschen über den Stand der Dinge erzählen? Was wisst ihr jetzt darüber?
Ja, der Stand der Dinge ist folgendermaßen. Der Archivar Kitzmantel hat mir letztes Jahr gesagt, dass die Kommission bis Ende des Jahres entscheiden wird. Das hat sie mittlerweile schon verzögert. Mein letzter Wissensstand ist der, das heißt ja, im ersten Quartal dieses Jahres soll es eine Entscheidung geben oder soll es zumindest einmal eine Diskussion angestoßen werden. Die Kommission, die das in Wels entscheidet, ist ja keine unabhängige Historikerkommission, sondern ist eigentlich magistratsintern. Das heißt, die Befundung, die da stattfindet, wird ja von Beamten der Stadt Wels durchgeführt. Es ist keine unabhängige Historikerkommission, wie es angedeutet wurde. Wie das ausfallen wird, weiß ich nicht. Der Herr Kitzmantel hat mir gesagt, ich werde überrascht sein, wie das ausgeht. Also meine Überraschung bisher hält sich in Grenzen. Wir werden schauen, was in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Bis Ende März sollte es auf jeden Fall eine Entscheidung geben.
Bevor wir ein bisschen ins Detail gehen, auch zu den Hintergründen überhaupt von Franz Resl, stellt sich mir die Frage, warum das jetzt Thema geworden ist oder im letzten Jahr Thema geworden ist. Man hätte doch viele Jahre Zeit gehabt, das schon früher zu verarbeiten.
Naja, ich glaube, dass die Diskussion um die Franz-Resl-Straße nicht bewusst jetzt viel später angestoßen wurde, als damals die braune Fleckendiskussion stattgefunden hat. Zum damaligen Zeitpunkt waren im Wesentlichen andere Punkte, die in Kritik geraten sind. Unter anderem war eben da auch die Umbenennung der Kernstockstraße im Gespräch, die mittlerweile auch durchgeführt worden ist, in die Thomas-Mann-Straße. Ich glaube einfach, es dauert ein bisschen, bis man alle Relikte der Vergangenheit irgendwo katalogisiert und dann auch aufarbeitet. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Wir haben doch in den letzten Jahrzehnten einige Sachen, die als ja, so Relikte der NS-Zeit in Wels nur auffindbar waren, einer, glaube ich, häufig guten Lösung zugeführt. Es sind die braunen Flecken mehr oder weniger beseitigt worden, wenn man so sagen kann. Und es passiert halt jetzt laufend wieder was. Ja, wir haben in der Zwischenzeit versucht, andere Straßennamen einzufordern. Es ist die Riesa-Höllermann-Straße benannt worden, es ist die Rosa-Jochmann-Straße benannt worden. Und es dauert einfach eine Zeit, bis man wirklich auf alles draufkommt. Ich habe zum Beispiel nicht alle Welser Straßennamen im Kopf. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt noch mehrere Sachen, die man bearbeiten müsste, dann muss ich an die Stelzamer Straße denken zum Beispiel. Nicht? Ganz ein heikles Thema in Oberösterreich. Und die Franz-Resl-Straße ist heute schon langsam ins Bewusstsein gerückt, auch weil befreundete Historiker uns darauf aufmerksam gemacht haben. Es gibt da noch ein paar sogenannte braune Flecken, unter anderem die Franz-Resl-Straße.
Welche anderen Straßen gäbe es denn da noch in Wels? Also in Linz zum Beispiel, da hat ja die Historikerkommission 64 belastete Straßennamen ausfindig gemacht. 4 sollen jetzt umbenannt werden. Wie schaut es da in Wels aus?
Ja, wir haben jetzt zumindest nichts im Fokus, was jetzt noch umbenannt werden sollte. Wie gesagt, die Stelzamer Straße ist eine Sache, die schon des Längeren schwelt, sagen wir mal so. Ist halt wirklich eine sehr problematische Geschichte, was Landeshymne betrifft, was Oberösterreich im Gesamten betrifft. Es hat ja vor kurzem an der Bruckner Uni, glaube ich, in Linz eine Veranstaltung gegeben, wo im Stelzhammer im Mittelpunkt gestanden ist und wo die Studierenden der Bruckner Uni doch sehr kritisch hinterfragt haben. Es ist dem Herrn Landeshauptmann wahrscheinlich nicht so sehr, hat ihm nicht so sehr gepasst, aber die Kritik an Stelzhammer und an seinen antisemitischen Ausfällen ist klar. Also das wäre eine Straße, wo man sagen kann, da müsste man eigentlich was tun. Aber gut Ding braucht Weile. Jetzt schauen wir mal, wie es mit Franz Resl ausschaut, ob da irgendwas weitergeht.
Jetzt haben sich Schüler des Wallerer Gymnasiums in Wels intensiver mit der Franz-Resl-Straße und mit dem Franz-Resl beschäftigt. Und in ihren Recherchen sind sie einerseits draufgekommen, dass man gar nicht so viel über ihn findet. Also wenn man jetzt zum Beispiel einfach eine Internetrecherche macht. Und sie sind auch draufgekommen in Straßenumfragen, dass die Menschen eigentlich nichts über ihn wissen. Kannst du kurz erzählen, was es über ihn aus deiner Sicht zu wissen gibt?
Ja, das stimmt natürlich, dass im Allgemeinen über Resl nicht sehr viel bekannt ist. Er ist 1954 gestorben und bis zu diesem Zeitpunkt war er nicht unbedingt der Säulenheiliger, aber doch ein weithin bekannter Humorist, unter Anführungszeichen. Seine Nazi-Vergangenheit war natürlich nie Thema. Er war in Glasenbach interniert. Das heißt, wenn ich in Glasenbach bin, dann bin ich ja zumindest halbwegs belastet. Da bin ich kein reiner Mitläufer mehr, sondern durchaus ein eher hochrangiger Nazi gewesen. Von Resl wissen wir, dass er relativ bald, nämlich 1933, laut eigenen Angaben der NSDAP beigetreten ist. Er hat es zwar nach dem Krieg geleugnet, sagen wir so, und hat gesagt, er ist erst 1938 oder 1939 zur NSDAP gegangen, ist dann relativ schnell ein Linzer Ratsherr geworden und war dann auch in der Reichsschrifttumskammer vertreten. Also so ganz unbelastet war er nicht, der gute Mann. Jetzt sagen wir die reine Nazi-Karriere. Er hat das große Glück gehabt, dass in der Bürgermeister Koreff nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, mehr oder minder aus Glasenbach herausholen wollte. Und er hat dann auch, der Koreff hat dann mit Hilfe auch anderer geschafft, dass er relativ schnell wieder publizieren hat dürfen und wieder auftreten dürfen. Das heißt, er ist in diesem Sühneverfahren ist er mehr oder minder entkommen durch die Hilfe von Ernst Koreff. Das heißt, er hat dann relativ bald wieder Auftritte machen können und er hat auch wieder publizieren können. Es gibt von ihm einige Bücher, die nach wie vor erhältlich sind. Es sind nicht viele, aber doch einige. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich in diesen Publikationen auch seine judenfeindlichen Äußerungen wiederfinden, die nachweisbar vorhanden sind.
Wie kann das sein, dass eine Person, eben wie der Franz Resl, so bald auch rehabilitiert worden ist und dann eben in der Unterhaltungsbranche dann noch einmal Karriere gemacht hat? Ist das auch so typisch für die Nachkriegszeit in Österreich?
Na, ich glaube schon, die Aufarbeitung der NS-Zeit, auch und besonders in Oberösterreich, war natürlich eine, wo man sehr viel Belastete sehr schnell wieder in das öffentliche Leben integrieren wollte. Revanchegedanken waren sehr selten. Es war eher das Gefühl da, man muss diesen Leuten wieder einen Einstieg in das normale gesellschaftliche Leben ermöglichen. Was unter anderem auch damit zusammenhängt, ist natürlich, dass man sie für die Parteien wieder gewinnen wollte. Ja. Jede Partei hat versucht, die Belasteten irgendwo wieder zu integrieren. Man sieht es jetzt erst, was da alles passiert ist in der damaligen Zeit. Indem halt jetzt auf filmischer Ebene zum Beispiel gewisse Dinge wieder ans Tageslicht gebracht werden. Es gibt Recherchen von namhaften Historikerinnen und Historikern, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Man sieht ja schon, dass sehr viel im Argen gelegen ist. Bei Resl wundert mich, dass ihn ein sozialdemokratischer Bürgermeister, der selber unter den Nazis gelitten hat, so frank und frei wieder integrieren wollte in das öffentliche Leben. Vielleicht war auch ein Bedürfnis da, dass ein Humorist, ja, ein volksnaher Humorist, vielleicht schneller wieder auftreten oder publizieren sollte. Die Zeit war scheiße und man hat vielleicht ein bisschen an Humor braucht, weil man hat lachen wollen und hat da die Nazi-Vergangenheit des Franz Resl sehr wohl ausgeblendet.
Wie schon erwähnt, also die Schüler sind auch draufgekommen, dass einfach sehr wenig, also wenn man nicht intensiv, bewusst nach Informationen sucht, findet man eigentlich nicht so viel. Also sie haben selbst auch im Stadtarchiv nachgefragt, auch beim ORF im Archiv nachgefragt und da Informationen bekommen. Sollten solche Informationen nicht viel leichter zugänglich sein, öffentlich zugänglich sein?
Grundsätzlich natürlich ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Wissensstand, den Franz Resl betreffend, beruht auch im Wesentlichen auf die zugänglichen Seiten im Internet. Es ist aber relativ wenig. Man muss schon wirklich tiefer forschen und in die Materie eintauchen, damit man über ihn mehr erfährt. Und da muss ich sagen, diese Linzer Historikerkommission hat da exzellente Arbeit geleistet. Also die haben da wirklich sehr, sehr viel recherchiert, sehr gut recherchiert und das auch auf den Punkt gebracht in der Zusammenfassung, die sie da abgeliefert haben, muss man schon sagen. Also ich bin neugierig, wie sich die Welser Historikerkommission mit dem Thema auseinandergesetzt hat und was die an Ergebnissen liefern können, damit man sich wirklich ein Bild machen kann über die belastete Vergangenheit von Franz Resl.
Wie nimmst denn du das Interesse eigentlich an dem Thema wahr oder das Bewusstsein dafür? Es gibt ja durchaus Bewohnerinnen und Bewohner in der Reselstraße, die gar nicht wissen, wer diese Person ist und sie vielleicht da die Frage noch nie gestellt haben. Wie nimmst denn du das Interesse daran wahr, jetzt außerhalb des antifaschistischen Kosmos?
Ja, die ersten Reaktionen, die ich gekriegt habe, nachdem unsere ersten Pressemitteilungen erschienen sind, waren von Tränen überströmter Fassungslosigkeit. bis hin zu einer eher kritischen Meinung, zu einer möglichen Umbenennung. Ich glaube, dass die meisten Leute nicht gewusst haben, wer er ist, die dort wohnen. Und die wenigen, die es gewusst haben, die melden sich natürlich jetzt nicht zu Wort. Die Betroffenheit ist meines Erachtens eher der Tatsache geschuldet, dass die Leute Angst haben, dass einfach durch eine mögliche Umbenennung, wie wir sie fordern, sehr viel administrativer Aufwand auf sie zukommt. Das ist so meine Meinung. Die Aufnahme außerhalb der antifaschistischen Szene, würde ich sagen, ist eher neutral. Es hat einige wenige Mitteilungen oder Artikel in der regionalen Presse gegeben. Kronenzeitung, Nachrichten, Bezirksrundschau. Aber die Reaktionen aus der Bevölkerung halten sie im Wesentlichen sehr im Rahmen.
Da wäre wahrscheinlich mehr Aufklärungsarbeit, wahrscheinlich nicht nur in Bezug auf den Franz Riesel, sondern auch vielleicht andere Themen aus der NS-Zeit wichtig. Das Schulprojekt in der Wallerer Straße war deswegen auch so erfolgreich, weil es halt im Rahmen eines Wahlpflichtfaches stattgefunden hat und nicht so im Regelunterricht, wo man wahrscheinlich über das auch gar nicht so spricht. Siehst du da jetzt die Aufgabe, mehr auch in der Schule oder auch in der politischen Bildung, da mehr über Themen der NS-Zeit zu lernen, außerhalb jetzt von dem üblichen, dass halt, ja, es gibt immer Schülerexkursionen nach Mauthausen, selten schon nach Hartheim, sonst passiert eigentlich nicht so viel, oder wie ist das da, deine Warnung? Du warst ja selber in einer Schule aktiv auch.
Ja, ich habe da jetzt zwei verschiedene Sichtweisen. Die eine Sichtweise bezieht sich jetzt auf meine Tätigkeit als Lehrer. Ich meine, ich habe fast 40 Jahre an einem Gymnasium unterrichtet, unter anderem auch im Wahlpflichtfach politische Bildung. Das hat es damals noch gegeben. Mittlerweile gibt es an unserer Schule, glaube ich, nicht mehr. Damals ist relativ viel zu dem Thema gearbeitet worden, auch in den anderen Fächern. Das heißt, lehrplankonform war das alles. Man hat in allen Gegenständen im Wesentlichen politische Bildung unterbringen können und hat damals auch relativ viel über NS-Zeit, Faschismus, Rassismus und so weiter erfahren und auch den Schülern und Schülerinnen vermitteln können. Das ist mittlerweile schwieriger geworden, weil sie natürlich die Inhalte auch geändert haben. Ja, es ist jetzt sehr viel kompetenzorientiert und. Es gibt immer noch die Exkursionen nach Mauthausen, es gibt Exkursionen nach Ebensee, vielleicht auch nach Hartheim oder anderen Einrichtungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Natürlich sollte mehr gemacht werden. Ich habe halt immer die Angst gehabt, wie ich unterrichte, war eine Lehrergeneration, die so aus der 68er rausgekommen ist und die natürlich auch sehr motiviert waren, den Schülerinnen und Schülern genau diese Dinge näher zu bringen. Ich habe dann oft schon befürchtet, dass es eine Überfrachtung gibt. Ja? Wir haben Zeitzeugenprogramme gehabt, wir haben Exkursionen gemacht, wir haben Schulprojekte gemacht, wie jetzt der Kollege Müller in der Wollerer Straße. Und natürlich sind genau solche Projekte das Beste, was man tun kann. Ja? Die Welser Stolpersteine sind von Schülerinnen und Schülern von mir durch Recherche ermöglicht worden. Der Erinnerungsweg ist ein Projekt gewesen von der BEDAG, die die Welser Vergangenheit oder die Spuren der NS-Zeit in Wels einfach beleuchten. Und das war einfach ein super Projekt. Ja. Das ist alles schon ein bisschen Vergangenheit. Ja. Und ich glaube schon, dass es wichtig wäre, dass man nach wie vor genau diese Dinge anspricht und die Schülerinnen und Schüler motiviert, sie mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Die Zeitzeugen sterben. Das heißt, es gibt bald kein mehr. Es wird dann nur mehr Oral History geben oder es wird halt ein paar Videoaufnahmen geben zu dieser Zeit von authentischen Berichten her gesehen. Ja. Aber irgendwann wird das einmal vorbei sein. Und dann nur aus Büchern, aus Videos, aus Tondokumenten zu lernen oder zu verstehen, wird schwierig werden.
Um nur mal auf die Straßennamen zurückzukommen konkret. Du hast das schon erwähnt, die Welser-Initiative gegen Faschismus fordert eine Umbenennung. Mhm. Da gibt es ja auch verschiedene Positionen. Es gibt andererseits dann die Position, laut der es gescheiter wäre, eine Zusatztafel anzubringen, damit auch das nicht in Vergessenheit gerät. Mhm. Ja, damit man eben hat eine Zusatztafel, die dann klar benennt, auch für was diese Person gestanden ist, ja, in dem Fall auch für Antisemitismus zum Beispiel. Mhm. Was spricht jetzt aus deiner Sicht für eine Umbenennung und was spricht gegen eine Zusatztafel?
Da gibt es natürlich sehr differenzierte Meinungen dazu. Ja, also unsere Position ist, dass wir eine Umbenennung wollen, weil wir auch der Elfriede Grünberg, dem jüngsten NS-Opfer in Wels, eine Art Denkmal setzen wollen. Ja, eine Benennung einer Straße nach einem Menschen hat ja zwei Seiten. Ich kann jetzt sagen, ich würdige jemanden für etwas oder ich gedenke eines Menschen, ja, indem ich ihm einen Straßennamen gebe. Und ich kann andererseits sagen, okay, ich mache darauf aufmerksam, was diese Person gemacht hat. Jetzt kann es natürlich so ausgehen, dass dann steht da Franz Resl, Mundartdichter und weiß ich nicht was nur, und er hat dann praktisch diesen Straßennamen deshalb erhalten, weil er so ein super Mensch war. Die Tatsache, dass er Jüdinnen und Juden mit Ungeziefer auf eine Stufe gestellt hat, wird man auf einer Zusatztafel nicht hinschreiben können. Das wird es nicht geben. Also was steht auf einer Zusatztafel? Belasteter NS-Humorist oder irgendwo. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich sinnvoll ist. Eine Zusatztafel hat meines Erachtens dann einen Sinn, wenn ich eine entsprechende Legende dazu habe. Ja? Die habe ich bei einer Zusatztafel bei einer Straße nicht. So viel Platz ist nicht. Ja. Also wir sind eher für eine Umbenennung. Und wir möchten gern, dass es eine Elfriede-Grünberg-Straße gibt. Das ist uns sowieso ein großes Anliegen, weil wir ja jährlich den Elfriede-Grünberg-Preis vergeben, Anerkennungspreis für antifaschistische oder zivilgesellschaftliches Engagement. Das war uns ein Anliegen.
Genau, ihr vergebt ihm einmal im Jahr diesen Elfriede-Grünberg-Preis. Kannst du zur Elfriede Grünberg dann vielleicht noch ein paar Worte sagen?
Ja, Elfriede Grünberg war das jüngste Opfer der rassistischen NS-Ideologie. Sie ist 13-jährig nach Malitrostinetz deportiert worden und dort umgekommen mit ihrer Mutter und mit ihrer Tante. Aus ihrer Familie hat der Vater überlebt. Der hat flüchten können, bevor er deportiert werden sollte. Und es gibt noch ein, zwei Verwandte, die überlebt haben. Aber die Elfriede ist mit ihrer Mutter und mit ihrer Tante zuerst nach Wien gekommen und dann von Wien nach Malitrostinetz deportiert und dort getötet worden. Sie ist eines der Opfer, der Welser Opfer des NS-Regimes. Es gibt noch einige andere, die eben auch auf einem Mahnmal im Polheimer Park verewigt sind. Und es gibt auch Stolpersteine, sogenannte Stolpersteine von Künstler Demnig, gestaltet worden in der Knorrstraße, wo ihm für sie Stolpersteine verlegt worden sind.
Straßennamen, durch die der Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird und nicht den NS-Ideologen. Das fordert die Welser Initiative gegen Faschismus. Laut dem Rechtsextremismus-Experten Thomas Rammersdorfer gäbe es in Wels noch weitere Straßennamen, die kritisch untersucht werden könnten. Etwa wenn sie nach Personen benannt worden sind, die schon vor dem Anschluss beim Bund Deutscher Schriftsteller Österreichs Mitglied waren. Das Bekenntnisbuch österreichischer Dichter ist die bekannteste Publikation dieser NS-Dichter. Einige dieser Dichter hat Rammersdorfer in einem Artikel auf seiner Webseite aufgezählt. Dazu gehören Max Mell, Karl-Heinrich Wackerl, nachdem die Wackerlstraße benannt worden ist, und Franz Karl Ginsky, nachdem die Ginsky-Straße benannt worden ist. Ginsky hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg weiterhin in rechtsextremen Publikationen veröffentlicht. Außerdem ist er Autor der niederösterreichischen Landeshymne. Eine kritische Betrachtung wird dabei ähnlich schwierig sein wie bei Franz Stelzhammer in Oberösterreich. Rammersdorfer empfiehlt außerdem, auch in anderen Orten Oberösterreichs achtsamer durch die Straßen zu gehen, etwa in Gunskirchen oder in Machtrenk.
Das war ein Beitrag von Marina Wetzelmeier. Sie hat sich auf Spurensuche von belasteten Straßennamen aus der nationalsozialistischen Vergangenheit in Wels gemacht. Zum Schluss gibt es noch einen Veranstaltungstipp für Mittwoch, den 8. Februar. Im Verein Begegnung Arco Baleno wird eine Benefizlesung um 18.30 Uhr stattfinden. Falls Sie das Arco Baleno noch nicht kennen sollten, es ist ein interkulturelles Begegnungszentrum mit Angeboten zur Begegnung von Einheimischen und Zugewanderten und zum Abbau von Vorurteilen. Bei der Veranstaltung wird der Autor Leo F. Eichhorn aus seinem Buch Geschichten, die Mut machen, lesen. Die heutige Jugend steht vor großen Herausforderungen durch die Digitalisierung, Globalisierung und Ökologisierung. Die Auswirkungen sind ebenso weitreichend, wie sie den Generationen im 20. Jahrhundert durch Weltkriege, Wiederaufbau und Hungerjahre abverlangt wurden. Eichhorn erlaubt mit seinen erlebten Geschichten einen selektiven Einblick in das damalige Landleben und seine Veränderungen. Seine Storys sollen vor allem jenen Mut machen, die glauben, vor unlösbaren Problemen zu stehen. Sämtliche Einnahmen dieser Benefizlesung kommen der Friedens- und Integrationsarbeit vom Verein Begegnung Akubaleno zugute. Das ist auch schon das Ende des heutigen Frosins. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Aylin Yilmaz. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie im Webseitenbeitrag zur Sendung unter fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.fro.at.
Sanctuary castle built out of